Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute im Deutschlandfunk. Schriftsteller Christoph Peters sagt uns im Verlauf dieser Sendung, wie es ist, auf einer leeren Buchmesse zu lesen. Donaueschingen ohne Publikum, aber mit neuer Musik interessiert uns. Theater an der Berliner Volksbühne und der Maler Georges Braque in einer Hamburger Ausstellung. Zuerst aber Literatur. Oscar der Kinder- und Jugendliteratur, so nennt das die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den von ihr gestifteten Deutschen Jugendliteraturpreis.
Um auch ein bisschen dem Zocken zu entgehen und dem was entgegenzusetzen, zu sagen, lies doch mal ein Buch oder an die Eltern, lies doch mal was vor, lest gemeinsam mit euren Kindern, regt zum Lesen an. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, dass vielen Menschen auch die Bücher ein bisschen geholfen haben, über diese Zeit zu kommen. Das gilt für Jung und Alt, glaube ich, gleichermaßen.
Literatur als Zockensvermeidungstraining und dann ist sie am Ende vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Familienministerin Franziska Giffey war das bei der Verleihung der Deutschen Jugendliteraturpreise. Traditionell auf der Frankfurter Buchmesse wird der Preis vergeben. Gestern Abend wäre das gewesen, eine große Veranstaltung normalerweise. Dieses Jahr natürlich ohne Publikum im Berliner Gripstheater, dafür per Livestream im Netz. Dina Netz, meine Kollegin aus dem Büchermarkt, die die Sendung Bücher für junge Leser moderiert, hat sich das angeguckt im Livestream, Frau Netz. War das eine angemessene Verleihung?
Ja, Herr Köhler, man sah, dass die Veranstaltung wirklich fürs Online-Format entwickelt war. Eine intime Situation mit Sesseln auf der Bühne, überall Bücher stapeln, alles optisch abgestimmt auf das Plakat des Jugendliteraturpreises. Natürlich musste das eine oder andere Mikrofon bei den Zuschaltungen noch angeschaltet werden, das war halt live. Aber insgesamt eine sehr professionelle und wirklich sehenswerte Online-Preisverleihung.
Es gibt 4 Preise, aufgeteilt nach Sparten: Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch, Sachbuch. Und wer sind die Preisträger?
Ich fange mal an mit dem Bilderbuch. Äußerst verdient. Mac Barnett und John Klaassen mit ihren eigentlich 3 Bilderbüchern in einem Schuber. Sie heißen Dreieck, Quadrat, Kreis, wie die 3 Freunde in den entsprechenden Formen, die die Hauptfiguren sind. Klingt wie ein simples Bilderbuch über Formen, tut aber nur so. Je länger man da hinsieht, desto mehr Querverbindungen und tiefen Schichten entdeckt man in diesen in gedeckten Farben gestalteten Geschichten.
Es gibt auch Jugendbuchpreise?
Genau, 2 Jugendbuchpreise. Den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 fürs beste Jugendbuch hat Dieter Zipfel erhalten für ihr Jugendbuchdebüt. Das muss man auch erstmal schaffen. Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, heißt der Roman. Es geht darin um Luzi, fast 13, in der Krise. Sie will Geld verdienen, um zu Hause auszuziehen und schreibt deshalb rätselhafte Kochrezepte für einen seltsamen Herrn Klinge auf. Völlig verdienter Preis. Denn Dieter Zipfel erzählt sehr überzeugend von einem mutigen Mädchen in der Vorpubertät, das es trotz seiner eigenen Probleme schafft, einen schrulligen Alten mit seinen verschrobenen Fantasien einfach so sein zu lassen, wie er ist. Und 2. Jugendbuch, Preis der Jugendjury. Da wählen ja jugendliche Leseklubs selbst ihr bestes Jugendbuch aus. Dieses Jahr ist es der Versroman der britisch-irischen Autorin Sarah Crossan, Wer ist Edward Moon? Darin erzählt der 17-jährige Joe, wie er seinen Bruder Ed, der seit 10 Jahren wegen Mordes in Haft sitzt, in seinen letzten Wochen vor dem Hinrichtungstermin begleitet. Das ist ein formal anspruchsvolles Buch, aber eben auch ein harter Stoff, ein Buch, in dem man viel über die Chancenungleichheit in den USA erfährt.
Ein ganz eigenes Genre auch für Kinder und Jugendliche ist das Sachbuch.
Richtig, da hat in der Kategorie Sachbuch David Böhm gewonnen, ein tschechischer Autor und Illustrator. Das ist allein schon bemerkenswert, denn Tschechen sind auf unserem Kinderbuchmarkt jetzt nicht sehr stark vertreten. Der wird geehrt für A wie Antarktis. Böhm ist dafür mit seinen 10- und 13-jährigen Söhnen in die Antarktis gereist und auf Grundlage dieser Erlebnisse ist das Buch entstanden, das zugleich sachkundig, aber auch witzig und originell von der Antarktis erzählt. Und so informierend und nicht mit dem Zeigefinger mahnend auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam macht. Und Herr Köhler, ich habe eine Kategorie vergessen, wie ich gerade merke. Ich habe das Kinderbuch übersprungen, das muss ich nachtragen. Man blickt bei 7 Preisen ja nicht durch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit dem Preisträger nicht ganz einverstanden bin. Will Gmeling wird da ausgezeichnet für den Roman Freibad, ein ganzer Sommer unterm Himmel. Und da stehen die 3 Bukowski-Geschwister im Mittelpunkt, die dank einer geschenkten Freikarte im Freibad ihren Sommer verbringen können. Und das Buch erzählt eigentlich von diesem recht normalen Sommer. Ein Geschwisterroman, der aber, wie ich finde, literarisch nicht sehr komplex, für meinen Geschmack zu wenig echte Probleme verhandelt. Da wären mir Anne Kuhns Mobbing-Roman »Ich bin Vincent und habe keine Angst« oder auch Linda Hagerups Buch über ein Mädchen, das plötzlich einen Adoptivbruder bekommt und damit nicht klarkommt. Da wären das in meinen Augen anspruchsvollere Preisträger gewesen.
Jetzt haben wir viel über Preise gesprochen. Wenn Sie mal einen Strich unter alles machen, das Kinderbuch ist ein sehr anspruchsvolles Genre. Ich kenne eine Menge auch betagter Damen und Herren, die Kinderbücher sammeln, weil die so kunstvoll gemacht sind und oft schöne alte Stoffe neu aufbereiten.
Das ist das Schöne an der Kinder- und Jugendliteratur, die geht für alle.
Bekannte Märchen nochmal neu, was weiß ich, Goethes Zauberlehrling oder andere Dinge in wunderschöner Buchform gestaltet, dann neu entdecken kann, groß und alt. Wenn Sie einen Strich drunter machen, gibt es irgendeinen Titel oder ein Thema, das vielleicht diese Saison abbindet?
Ein Thema nicht, aber Sie haben das im Grunde selber schon gesagt, diese nominierten Bücher dieses Jahr und auch die ausgezeichneten waren alle sehr anspruchsvoll und sehr verschieden, das kann man sagen. Und was sonst noch auffällt, ist, dass alle preisgekrönten Bücher in eher kleinen Verlagen erschienen sind. Dadurch lenkt der Deutsche Jugendliteraturpreis in diesem Jahr den Blick darauf, welche wichtige Arbeit gerade diese kleineren Verlage auch für die anspruchsvolle Kinder- und Jugendliteratur leisten. Und Herr Köhler, ich muss noch die beiden Sonderpreise anführen. Einmal Neue Talente für die Autorin Rike Patwardhan für ihren Kinderroman Forschungsgruppe Erbsensuppe. Da sagt die Jury, sie behandelt Themen wie Integration, Flucht, Traumatisierung, Follow, Humor und Leichtigkeit. Und dann gab es noch den Sonderpreis Gesamtwerk für Cornelia Funke. Uns allen ein Begriff, weswegen ich mich frage, warum musste ausgerechnet sie jetzt noch mit so einem wichtigen Preis wie dem Deutschen Jugendliteraturpreis geehrt werden.
Dina Netz über die Preisträger des Deutschen Jugendliteraturpreises in den Büchern für junge Leser, die Sie dann auch in der DLF Audiothek nachhören können, hat die Kollegin dann nochmal mit Gesprächspartnern über die ausgezeichneten Titel diskutiert. In der Kunst- und Literaturgeschichte, da ist die Frau, um die es jetzt geht, mal die Trauernde und mal die Rächende, Elektra. Die lässt ihre Mutter bekanntlich töten, weil die ihren Ehemann, Elektras Vater, umgebracht hat. Die Tochter begehrt den Vater und bringt die Mutter um. Na, das ist ein Thema. Das ist quasi Psychoanalyse vor ihrer Erfindung und fasziniert die Dramatiker in Antike und Moderne. An der Volksbühne hat die Regisseurin Pina Karabulut jetzt die Fassung von Eugene O'Neill ausgegraben. Mourning becomes Elektra, also Trauer muss Elektra tragen. So heißt die Bearbeitung von 1931. Premiere war gestern und Barbara Behrendt war drin.
Auf einer großen Leinwand wird der Titel des Abends eingespielt, die Besetzung. Dazu gleitet ein Volvo auf einer Landstraße durch goldene Felder. Es könnte der Beginn einer Landarztfolge sein. Ein paar Minuten später wirkt der Film dann mehr wie eine Episode »Verbotene Liebe«, nur deutlich besser produziert. Mutter Christine Mannen, die verführerische, smarte Geschäftsfrau, und Tochter Lavinia, ein rotschopfiger Teenager mit Schulmädchenscharme, streiten sich um denselben Mann, den Kapitän Adam Brandt.
Angenommen, ich gehe ganz öffentlich mit Adam fort. Wie würdet ihr dann dastehen, du und dein Vater und der Name Mannen, nach diesem Skandal? Ich hätte immerhin den Mann, den ich liebe. Nicht lange. Und Vater würde sich nie von dir scheiden lassen. Du könntest nie heiraten. Vergiss nicht, du bist älter als er. Er wird noch in den besten Jahren sein, wenn du schon eine alte, unattraktiv gewordene Bitch bist.
Doch schon die nächsten Szenen driften in einen Gruselschocker. Christine steht neben ihrem aufgebahrten Sohn Oren, um ihn herum Lilien. Plötzlich schlägt er die Augen auf, packt ihren Arm und zieht sie mit sich, bis das Totenbett sie ganz verschluckt hat. Lavinia dagegen sticht mit Nadeln in Voodoo-Puppen und mutiert zum Horrorkind. Sie schneidet ihren Bruder auf und isst seine Innereien. Sie betritt einen schicken Sadomaso-Club. Bilder wie aus einem Splatterfilm der B-Movie-Klasse. Ironische Einblicke ins Unterbewusstsein, die 50 Minuten lang perfekt produziert über die Leinwand ziehen, bevor die erste Schauspielerin live auf die Bühne tritt. Bei den antiken Griechen ist Elektra eine archaische Figur, die das Prinzip Rache verkörpert. 20 Jahre lang wartet sie auf die Rückkehr ihres Bruders, ihren Hass sorgsam pflegend, bis er endlich heimkehrt und den Vatermord an der Mutter und ihrem Geliebten rächt. Eugene O'Neill legt 2300 Jahre später die Koordinaten der Psychoanalyse an und mehrt sich über inzestuöse Verstrickungen und ödipale Komplexe aus. Elektra auf der Couch. Sämtliche Figuren tragen ihre Bewegungen Beweggründe wie in der Gesprächstherapie ständig auf der Zunge. Elektra heißt hier Lavinia und will den Papa ganz für sich. Clytemnestra ist Christine, Bruder Orest ist Orin, der die Mama ganz für sich haben mag.
Ich sage doch nur, ich liebe meine Mama über alles und ich könnte ihr auch alles verzeihen, bis auf das eine, das mit Captain Brandt, wenn das stimmt, dann bringe ich dich um.
Die Männer sind bei O'Neill und Karabulut verunsicherte, ödipale Würstchen. Akteurinnen der Handlung bleiben die Frauen. Auf der Drehbühne liegt ein umgestürztes blaues Haus wie ein Spielzeug auf seinem Dach. Darin und davor liefern sich Paula Kober als Lavinia und Sabine Weibel als Christine ihre Bitchfights. Lavinia ist hier der Inbegriff des Triebhaften, Dämonischen, aber auch der weiblichen Selbstermächtigung. Das geht so weit, dass sie den eigenen Bruder abschlachtet, der nach seiner Mama schreit. Ein milderer Angang hätte bei der radikal-feministischen Regisseurin auch verwundert. Lavinias letzte Worte vor dem Schlussapplaus?
I'm a free bitch, baby!
Karabulut inszeniert mit großem Spaß an der detailgenauen Ausstattung. Die Blusen, Blazer, Tüllkleider in Pink und Giftgrün, die an die quietschbunten 70er Jahre erinnern, die Porzellankätzchen im Film und die Schaummäuse, denen Christine genüsslich erotisch den Kopf abbeißt, das alles ist böse, komisch und höchst unterhaltsam. Doch das Assoziationskarussell dreht an diesem fast dreistündigen Abend schließlich hohl. Spätestens, wenn Malik Bauer aus seiner Rolle des Kapitän Brandt tritt und einen politischen Monolog über die Stigmatisierung von schwarzen Schauspielern anstimmt, wird's zum Ideen-Potpourri. Und wenn Lavinia dann auch noch eine 20-minütige Zaubershow abliefert, fragt man sich mal wieder, wie tief die Dramaturgie geschlafen hat.
Hi, mein Name ist Magic Lavinia. Und ich denke, ihr wisst es alle, ich bin Zauberin, Täuschungskünstlerin.
Nichtsdestotrotz, dass aus O'Neills klischeebeladener Familienaufstellung noch so viel großartiges Spiel und weibliches Empowerment rauszuholen ist, war dann doch eine Überraschung.
Sagt Barbara Behrendt über Elektra in Berlin an der Volksbühne. Oktoberfest, Richard-Wagner-Festspiele, Weihnachtsmärkte, alles abgesagt. Auch die renommierten Donaueschinger Musiktage sind wenige Tage vor ihrem geplanten Start von den Veranstaltern, schweren Herzens natürlich, abgesagt worden. Dennoch, es gab Versuche, die Musik zu retten. Kein Eröffnungskonzert, sondern eine Suite mit 7 Sätzen gab es, wie Dirigent Titus Engel sagte. Als Ursendung im Radio, bei Deutschlandfunk Kultur übrigens. Jörn Florian Fuchs, klären Sie uns auf, was gab es bitte da zu hören?
Ja, es war eben eigentlich das geplante Eröffnungskonzert mit vorwiegend Uraufführungswerken und daraus ist also jetzt das neue Format der Ursendung geworden mit ganz unterschiedlichen Beiträgen. Dazu muss man sagen, dass von Anfang an gedacht war, dass es Stücke sind, die knapp sind, die so 6, 7, 8 Minuten maximal gehen, auch für eine kleinere Besetzung sind. Und das war natürlich die Idee, unter Corona-Bedingungen eben nicht so viele Leute auf der Bühne zu haben. Und die Konzerte in Donaueschingen sollten ja auch mehrfach gespielt werden, dass das alles eben funktioniert. Nun gut, jetzt also dieses interessante Format, das sind eigentlich alles Probenmitschnitte, die aber wirklich total professionell klingen. Mit einer netten Nuance noch. Es gab nämlich neben den Uraufführungen noch einen ehemaligen, lange verstorbenen neuen Musikmeister, nämlich Paul Hindemith mit seiner Kammermusik Nummer 1. Das ein wahnsinnig wiefes, pointiertes und auch selbstironisches Stück ist, das also eine Leichtigkeit in diesen Abend gebracht hat. Die anderen Stücke sind jetzt nicht gerade augenzwinkernd oder ohrenzwinkernd humorvoll in diesen Zeiten. Da passt es ja auch nicht.
Es wurde gebeten, die Komponisten wurden gebeten, knappe Stücke zu schreiben. Was fiel ihnen auf, was überzeugte und was weniger?
Also interessant ist, dass nicht nur sich alle daran gehalten haben, sondern dass alle sehr unterschiedliche Zugänge haben. Da gibt es das Meditative, da gibt es das krasse, aggressive, maschinenhafte. Hier mal ein kleiner Eindruck. Zunächst ein neues Stück, The Blade Dancer. Das erinnert ja an The Blade Runner, an diesen Film, diesen dystopischen Film vom Schweizer Komponisten Michael Wertmüller. Das ist dann doch eine sehr, sehr kraftvolle, durchstrukturierte Musik. Ja, dass also dieser sehr kraftvolle Wertmüller, der im Übrigen auch ein bisschen für die Spezialisten diese Information jetzt angelegt oder angelehnt an Bernd Alois Zimmermann, zu dieser Kugelgestalt der Zeit arbeitet kompositorisch. Man hört vielleicht auch diese ja unruhigen und trotzdem strukturiert runden Klänge irgendwie, was er da macht. Also so Phasen, die sich gegenseitig in den Takt gleichsam fallen. Es ist auch sehr interessant konstruiert. Deutlich einfacher vermeintlich vom Hören ist dann Klaus Lang, das ist seit Jahren ein sehr verlässlicher Kandidat für, ja, Minimal Music ist falsch gesagt. Das ist nämlich eben eine sehr ruhige, meditative Musik, die aber doch auch ziemlich klug und anspruchsvoll konstruiert ist. Und er schreibt sehr viel, hat sehr viel zu tun mit Licht und Lichteffekten, Licht und Schatten. Und das ist jetzt so eine ionische Musik, ein neues Stück von Klaus Lang.
Ionisches Licht an der kleinasiatischen Küste, wo die Naturphilosophie der antiken Philosophen entstand, von Klaus Lang. Was hat es auf dem Festival Jörn Florian Fuchs sonst noch gegeben? Und vor allem, wie geht es weiter? Wir werden die fertigen Stücke nun im kommenden Jahr nachgeholt. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also erstmal ist dieses Konzert eben SWR Symphonieorchester unter Titus Engel, da muss ich noch erwähnen, der ist einer der zwei Dirigenten des Jahres, der das geleitet hat, das nur in Klammern, jetzt natürlich abgehakt. Es gibt jetzt noch Stücke der Musikfabrik aus Köln, die zum Teil einfach als Ursendung laufen, und es gibt eine einzige Sache, die tatsächlich live und vor Ort stattfindet im Museum Art Plus. In Donaueschingen wird also eine der geplanten Klanginstallationen jetzt realisiert, jenseits des Festivals. Ansonsten wird der Leiter der Musiktage Björn Gottstein teilweise die Werke ins nächste, ins übernächste Jahr packen. Aber es wird nicht einfach nur so sein, dass man verschiebt, sondern ich denke, dass man auch an die Formate nochmal geht. Es ist natürlich wirklich jetzt ein totaler Hammer, wenige Tage vor dem Ganzen das abzusagen. Entsprechend arbeitet man, denke ich, jetzt dort mit und unter Hochdruck. Ja, hoffen wir das Beste auch für dieses Festival. Witten hat es in dem Jahr auch getroffen, das kleinere Kammermusikfestival.
Uraufführungen bei den Donaueschinger Musiktagen trotz Absage. Jörn Florian Fuchs war das. Christoph Peters, um den es jetzt geht, ist Schriftsteller, hat bereits 10 Romane veröffentlicht und ist gerade in Frankfurt unterwegs mit seinem neuesten Werk. Und das heißt Dorfroman. Spielt in den 70er Jahren am dünn besiedelten Niederrhein, wo erstmal Borussia Mönchengladbach den Ton angibt, dann der schnelle Brüter, ein Atomkraftwerk, die Menschen politisiert. Ein Porträt der jungen Bundesrepublik ist das. Autobiografisch, kritisch, liebevoll, realistisch und dazu auch noch vielleicht ein Stück heiterer Heimatliteratur der neuen, der kritischen Sorte. Ich habe Christoph Peters heute in der Buchmesse Stadt Frankfurt erreicht und ihn gefragt, wie ist denn das so auf einer leeren Messe ohne Publikum? Wo haben Sie denn bislang überhaupt gelesen?
Ja, ich hatte gestern Abend eine Lesung im Römer unten im Rahmen von Open Books und vorgestern eine Lesung in Literatur im Römer. Und das waren eigentlich so die beiden Elemente, wo es mir fast so vorkam, als wäre eine normale Buchmesse. Also, und wenn man dann auf so einer voll ausgeleuchteten Bühne sitzt und spricht und vorliest, dann sieht man sowieso nicht, wie viele da im Publikum sind. Und aber ansonsten ist es natürlich irgendwie eine sehr eigenartige Veranstaltung, wenn man irgendwie in einem Hotel ist, wo sonst sich die Leute drängen und dann morgens im Frühstücksraum der Einzige, der da irgendwie mit Maske auftaucht und dann erstmal irgendwie ein halbes Dutzend Formulare ausfüllen muss, um dann ein Croissant und ein Brötchen und ein Omelett gebracht zu bekommen, dass man dann schweigend und alleine zu sich nimmt. Und auf den Straßen ist irgendwie nichts. Und ich bin hier quasi direkt an der Messe, am Messegelände. Da sind halt einfach keine Fußgängerströme und keine Leute, die Taschen mit Büchern durch die Gegend tragen. Und man trifft auch selten auf der Straße Kollegen oder Verlagsleute, wie das sonst irgendwie immer so ist.
Herr Peters, die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt heute auf der ersten Seite, hier fällt auch die letzten Leser die Lehre an. Das ist natürlich ein verstecktes Zitat auch von Gottfried Benn. Mhm. Meine Frage, Ihr neuer Roman, Dorfroman heißt er, wie teilt man eigentlich die idyllisch fernen Erfahrungen der 70er am Niederrhein mit, wo Ihr neuer Dorfroman spielt, wo die Welt per Fernseher ins Wohnzimmer kommt und die Stars die langhaarigen Rebellen von Borussia Mönchengladbach waren, wenn da keiner im Publikum ist, der zurückschmunzelt und ihnen signalisiert, ja, verdammt nochmal, so war das in den 70ern in der Bundesrepublik?
Ja, einerseits ist das wirklich schwierig und sonderbar. Andererseits habe ich irgendwie aus Gründen, die ich nicht kenne, also wenn ich mit jemandem auf der Bühne sitze und mich unterhalte oder überhaupt nicht mit jemandem unterhalte, dann bin ich tatsächlich in erster Linie auf den und seine Fragen oder auf die und ihre Fragen konzentriert. Und ich bemühe mich, die Fragen so lebendig und präzise und schön wie möglich zu beantworten, weil ich einfach die Fragen beantworten möchte. Klar, wenn man jetzt irgendwie ein großes Publikum vor sich hat und es gibt Applaus, dann merkt man irgendwie auch, ob das funktioniert. Man hört, es wird gelacht und man sieht manchmal irgendwie, was in den Gesichtern irgendwie der Leute da unten passiert und so. Das fehlt jetzt. Aber für mich reicht im Grunde als Gesprächspartner ein Mensch, der was von mir wissen will. Und wenn ich das Gefühl habe, der will ernsthaft was von mir wissen, dann gebe ich mir auch alle Mühe, genauso als wenn da jetzt 5000 Leute säßen. Insofern geht das schon irgendwie. Aber es ist natürlich, es fehlt so ein bisschen das Popstar-Gefühl oder wie man das nennt, dass man irgendwie quasi auf der Bühne sitzt und denkt, ja, jetzt ist wirklich was vor mir los.
Aber Herr Peters, wie bringen Sie denn Ihre Bücher unters Publikum? Das ist ja die vornehmste Aufgabe. Der beste Verkäufer der Bücher sind immer die Autoren selber. Wenn keine Lesungen stattfinden, der Autor nicht zum Anfassen ist im eigentlichen und übertragenen Sinne. Das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor.
Ja, das ist auch ein großes Problem. Ich meine, es gibt natürlich ein paar Lesungen. Die Institutionen haben jetzt gerade wieder angefangen, welche zu machen. Die Buchhandlungen machen wenig, weil die wenigsten Buchhandlungen so sind, dass man dann mehr als 5 Leute mit Mindestabstand reinsetzen kann. Insofern ist das einfach wirklich wahnsinnig schwierig. Naja, ich hatte jetzt eine ganze Reihe von Radio- und Internet-Fernsehauftritten und wir sprechen jetzt. Und es ist halt im Prinzip so, dass man hofft, dass ein bisschen davon was bei den Buchhändlern ankommt, ein bisschen was bei Leuten, die direkt irgendwie Zeitung lesen, Radio hören, Internet, Fernsehen gucken, und dass denen dann das Buch gefällt und dass sie kaufen, lesen und weiter verschenken. Das ist im Grunde die Hoffnung, die man so hat. Viel mehr kann man gerade nicht machen. Und natürlich ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, tatsächlich sind die Buchhändler. Die sind jetzt an der Stelle natürlich noch viel bedeutender dafür, dass die Bücher an die Leute kommen als sonst schon.
Was fehlt Ihnen und was haben Sie gewonnen?
Fehlen tun mir tatsächlich wirklich die unglaublich vielen schönen Begegnungen, die ich auf der Buchmesse eigentlich die letzten 10 Jahre immer hatte. Das Treffen von Freunden, Kollegen, die man eben unregelmäßig sieht. Es fehlen auch die schönen Abendessen mit den Verlagsleuten, überhaupt die Verlagsleute, dass die nicht da sind und irgendwie man dann plötzlich sich mal wieder als Teil so einer Verlagsfamilie irgendwie auch begreift. Normalerweise sitzt ja jeder für sich im Büro, die einen in München und ich in Berlin und wieder die anderen noch wieder woanders. Gewonnen, man macht halt immer Erfahrungen. Denn schlechte Erfahrungen sind auch dadurch gut, dass man überhaupt eine Erfahrung macht und dass man überhaupt etwas erfährt und in der Lage ist, etwas zu erfahren. Für mich war zum Beispiel ganz wunderbar gestern plötzlich irgendwie vor dem Bahnhof aus dem Restaurant kommt Jan Wagner gegenüber auf der anderen Straßenseite zu sehen und wir erkannten uns beide kurz und dann standen wir mit gehörigem Abstand an der Straße und haben uns unterhalten und es war gleichzeitig ganz normal, wie Buchmesse so ist. Man trifft einen netten Kollegen und unterhält sich und gleichzeitig irgendwie was Herausgehobenes und Besonderes und dadurch, dass es herausgehoben und besonders war, war es etwas, was es nicht gewesen wäre, wenn eine normale Messe gewesen wäre. Insofern hat das alles immer so seine verschiedenen Seiten.
Ja, und Frankfurt ist vielleicht auch nur ein hessisches Dorf. Schriftsteller Christoph Peters war das, sein neues Buch heißt Dorfroman. Kubismus ist gemalter Strawinsky. Oder vielleicht umgekehrt, Strawinsky ist komponierter Kubismus. Ein Objekt gleichzeitig aus mehreren Perspektiven auf der zweidimensionalen Leinwand abzubilden. In Öl. Das stieß um 1908 die Betrachter vor den Kopf. In der kubistischen Malerei Georges Braques etwa um 1908 in Paris, da sind häufig Musikinstrumente zu sehen, wenn man sie denn sieht. Meistens ahnt man sie nur. Das Hamburger Bucerius Kunstforum zeigt diesen wichtigen Künstler vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Und Patricia Seeger sprach mit Kuratorin Katrin Baumstark.
In den Bildern dieser Zeit erkennt man kaum noch Gegenstände. In seinem Gemälde Die Musikinstrumente sieht man zum Beispiel nur eine Anordnung geometrischer Formen und Striche. Ohne den Titel des Bildes würde man kaum ahnen, dass es sich hier um Instrumente handelt.
Die Sehgewohnheiten wurden komplett umgekrempelt und dadurch ist der Kubismus auch so eine, obwohl es ja nur eine ganz kurze Zeit war, aber wirklich so eine Zäsur auch in der Kunst.
Eine Revolution, die angeführt wurde von Braque und auch von Picasso. Beide lebten in Paris und waren nicht nur eng befreundet, sondern arbeiteten auch eng zusammen.
Es war wirklich eine Seilschaft, so haben sie es selber genannt, weil sie sich gegenseitig immer wieder auf die höchsten Gipfel gebracht haben.
Und ihr Ziel war wirklich groß. Die beiden jungen Männer wollten die Malerei ganz neu erfinden. Sie erforschten vor allem die Wahrnehmung von Raum und Perspektiven. Eine Zeit lang hörten sie auch auf, ihre Bilder zu signieren.
Sie fanden es sehr spannend, dass die Leute nicht sagen könnten, das ist ein Picasso oder das ist ein Braque. Und sie haben auch gesagt, darum geht es nicht, sondern es geht um die Kunst, weil wir haben es geschafft, den Raum zu sprengen.
6 Jahre hielt ihre Seilschaft bis zum Ersten Weltkrieg. Dass Picasso heute so viel bekannter ist als Braque, sagt Katrin Baumstark, liegt auch an den unterschiedlichen Persönlichkeiten der beiden.
Ja, ein Picasso eben der Lebemann, der irgendwie, ja, jeder kennt die Frauengeschichten und er hat sich mit den Schönen und Reichen umgeben und so. Also er war ja so ein Star und es war Braque nie.
Georges Braque war eher der Zurückhaltende. Typ, der früh seine große Liebe kennenlernte, nichts von Selbstinszenierung hielt und ganz für seine Kunst lebte.
Das Große ist tatsächlich, dass er ein Werk geschaffen hat, das wirklich ganz stark ist. Ein Weggefährte von ihm hat sein Werk den Prüfstein genannt, an dem sich alle messen müssen, alle Nachfolgenden.
Und tatsächlich gilt Braque auch heute noch als Wegbereiter der Abstraktion. Die Ausstellung zeigt chronologisch Braques Werdegang, wie er als einer der wenigen Künstler den Kubismus immer weiterentwickelt hat. In seinem Stillleben nach dem Ersten Weltkrieg wird seine Formensprache sanfter. Man erkennt plötzlich wieder konkrete Gegenstände, die sich nun aber in andere zu verwandeln scheinen und mit ihnen verschmelzen.
Er sagt, eine Mandoline wird zum Brot, wird zum Tisch, also wirklich diese sehr organischen Formen. Und ja, und da kann man so viel entdecken, also so diesen Weg von ihm.
Und darüber hinaus sind seine oft mit dicker Farbe und auch schon mal mit Sägespäne bearbeiteten Bilder überraschend sinnlich und mit so viel Gefühl für Rhythmus komponiert, dass man tatsächlich den Eindruck bekommt, dass die Formen bei ihm auf der Leinwand tanzen.
Sagt Patricia Seeger über Braque, zu sehen in Hamburg. Hier fehlt noch was, das sind die Kulturmeldungen von heute. Mascha Drost hat sie.
An ungewohnter Stelle begegnet man heute Daniel Barenboim in der Süddeutschen Zeitung. Nicht im Feuilleton, sondern im Sportteil. In einem Interview über die Berührungspunkte von Klassik und Fußball. Die gibt es, sagt der Dirigent und Pianist. Eine Fußballmannschaft erinnere ihn zwar eher an Kammermusik als an ein großes Orchester, aber gemeinsam wäre beiden, dass sie hier wie dort, wenn sie gut seien, große Individualitäten vermengten, so Barenboim. Außerdem gäbe es Schlüsselpersönlichkeiten, die nicht an sich, sondern an das Team denken müssten. Die größten individuellen Fußballer wie Pelé oder Maradona oder Messi hätten einen orchestralen Sinn. Barenboim beklagte allerdings auch, dass der Fußball behandelt werde, als hätte er eine Ausnahmestellung. Und es wäre schön, wenn auch die Musik eine derart besondere, singuläre Beziehung mit der Politik hätte. Und Fußball als Kultur zu bezeichnen, das geht Barenboim dann doch zu weit. Das ganze Interview heute im Sportteil der SZ. Ihre roten Haare, die helle Haut und die grünen Augen brachten ihr den Namen Queen of Technicolor ein. Rhonda Fleming, eine Filmgröße der goldenen Hollywood-Ära. Die Kalifornierin drehte in den 40er und 50er Jahren viele Hollywood-Western und Abenteuerfilme, zusammen mit Schauspielern wie Glenn Ford, Ronald Reagan und Kirk Douglas. Fleming wurde schon in Hollywood geboren, 1923 war das, und sie wurde auch bereits als Schülerin entdeckt. Nach mehreren kleineren Filmrollen gelang ihr 1945 in Hitchcocks Psychothriller »Ich kämpfe um dich« an der Seite von Ingrid Bergman der Durchbruch. Später wandte sich Fleming verstärkt der Fernsehkarriere zu. Sie drehte bis in die 1990er Jahre. Jetzt wurde der Tod von Rhonda Fleming gemeldet. Sie wurde 97 Jahre alt. Der geheimnisumwitterte Straßenkünstler Banksy hat ein neues Bild geschaffen auf einer Mauer in der englischen Stadt Nottingham. Auf dem schwarz-weißen, gesprühten Kunstwerk ist ein kleines Mädchen zu sehen, das mit einem Fahrradreifen als Hula-Hoop-Ring spielt. Davor steht ein demoliertes Fahrrad mit nur einem Reifen, das an einem Laternenmast angeschlossen ist. Banksy postete ein Foto davon heute auf seinem Instagram-Account. Das Werk war am Dienstag an einer Außenwand eines Friseurladens in Nottingham aufgetaucht und wurde sofort mit durchsichtigen Plastikscheiben geschützt. Nachbarn lobten das Werk als große Aufmunterung in der Corona-Krise. Nottingham zählt zu den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Städten in Großbritannien. Und noch kurz zum Schluss. Wegen der Coronavirus-Infektion eines Musikers haben die Thüringer Bachwochen ihr für Sonntag geplantes Abschlusskonzert abgesagt. Ein Test bei einem Ensemblemitglied hat das Virus nachgewiesen. Sie bedauern die Absage wirklich sehr, das sagte der Festivalleiter Christoph Drescher. Es gehe aber darum, die Gesundheit zu schützen. Karten für das Konzert könnten zurückgegeben werden.
Die Kulturmeldung waren das mit Mascha Drost. Michael Köhler dankt hier für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Die nachfolgende Sendung nach den Nachrichteninformationen am Abend über die Rekordwerte bei den Corona-Neuinfektionen. Ihnen ein schönes Wochenende.